Mal das erste Bild aufschlagen, bitte. Genau. Gut, das ist das Thema, über das ich jetzt heute schon zum dritten Mal rede. Nachdem ihr mich ja keine 3 Stunden predigen lasst, muss ich das jetzt auf. Nein, nur ein Witz. Gut. Also, da geht's. Das Thema ist der Wandel im Geist. Was ist das und wie mache ich das praktisch? Ich lese mal vor. Das ist jetzt nach dem Neuen Testament von Ruth. Ich sage aber, lebt gemäß dem, was in eurem neu geschaffenen Geist veranlagt ist. Und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Gut. Wir haben als erstes das letzte Mal festgestellt, hier ist nicht vom Heiligen Geist die Rede, sondern von unserem Geist. Wie ihr von dem vorletzten Mal noch wisst, alle sind wir ja als Menschen drei, bestehen wir aus 3 Teilen. Ich lese mal vor, 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also wir bestehen aus Leib, Seele und Geist. Dann können wir mal die nächste Folie. Ich habe mal ein Bildchen gemalt über die Schöpfung. Also ich habe den Menschen sehr abstrakt dargestellt. Ja. Also, der Mensch ist nicht quadratisch praktisch gut, sondern noch viel schöner. Gut. Aber wir haben uns das sehr ausführlich geschaut. Das war das erste Mal, wo es um die neue Geburt ging, die Schöpfung. Also Gott hat den Leib geschaffen aus der Erde und dann hat er seinen Odem hineingeblasen in den Leib und damit wurde der Mensch eine lebendige Seele. Er bestand dann aus einem Geist oder Odem. Das haben wir uns auch sehr ausführlich angeschaut im Alten Testament, dass Geist und Odem dasselbe ist und dass es was anderes ist als die Seele. Und die Seele, das ist der Verstand des Menschen, sein Wille und seine Gefühle. Und der Leib. Also Geist darf man nicht mit diesem Deutschen, was man so sagt, Geist als Verstand, sondern Geist ist praktisch das im Menschen gewesen, wo er Gott ähnlich war, mit dem er auch mit Gott in Kontakt treten konnte, deswegen auch der Kontakt, den Adam hatte mit Gott, er konnte mit ihm kommunizieren, er konnte ihn wahrnehmen, er konnte mit ihm Gemeinschaft haben. Und der gelbe Pfeil ist so ein bisschen das, dadurch, dass er mit Gott Gemeinschaft hatte, wollte er auch das, was Gott wollte. Und dann kam es zur Katastrophe, das ist das nächste Bild. Genau, der Sündenfall. Und wie Gott vorausgesagt hat beim Sündenfall, Adam ist gestorben. Nicht sofort körperlich, aber sein Geist ist gestorben. Ich kann vielleicht, damit wir uns das nochmal versinnbildlichen, was das alles für eine katastrophale Folge hatte. Epheser 2 beschreibt es Paulus sehr schön. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Also der Mensch ist tot, geistlich tot in den Vergehungen und Sünden. Das ist die erste schreckliche Folge. Er kann Gott nicht mehr wahrnehmen. Ja, die körperlichen Sinne, mit denen können wir Gott nicht wahrnehmen. Gott hat ja die körperlichen Sinne nehmen unsere Raumzeit, unsere materielle Welt wahr. Aber Gott hat ja die materielle Welt geschaffen. Er ist größer und wir haben keine Sinne, um ihn wahrzunehmen. Deswegen können wir Gott nicht mehr wahrnehmen. Das hat Jesus auch gesagt zu Nikodemus, Johannes 3, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Wir können das Reich Gottes nicht sehen, solange wir geistlich tot sind. Wir können Gott nicht wahrnehmen. Ich musste da denken, wie ich das vorbereitet hatte, an unseren ersten Kosmonauten, der im Weltall war, Juri Gagarin, genau. Der ins Weltall hochgeflogen ist und dann, als er zurückkam, gesagt hat, er war jetzt oben und er hat Gott nicht entdeckt, also gibt's Gott nicht. Ja, Gott hätte neben ihm im Raumschiff sitzen können, er hätte ihn nicht wahrnehmen können, weil er keine Sinne dafür hatte. Also selbst wenn er mit ihm im Raumschiff gewesen wäre, hätte er Gott nicht wahrgenommen. Das ist einfach die Folge Sündenfalls, wir können Gott nicht mehr wahrnehmen. Die zweite Folge ist, wir sind an der Sünde versklavt, habe ich unten so ein bisschen dargestellt mit dieser Kette. Ich lese euch nochmal eine Stelle vor, das haben wir das letzte Mal auch schon behandelt. Römer 6. Genau. Man sollte sich doch alle. Ach, das ist Kapitel 5. Kein Wunder, dass ich es nicht finde. Also Römer 6. So. Und dann steht da in Vers 17: Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber nun von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild, dem Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Wir waren Sklaven der Sünde. Die Sünde zieht uns und wir können nicht auf Dauer dagegen widerstehen. Wir schaffen es alle ab und zu mal, einer Sünde zu widerstehen. Aber der Mensch, der Gott nicht kennt, hat in sich nicht die Fähigkeit, der Sünde zu widerstehen. Er ist ein Sklave der Sünde. Und wie so schön Paulus später schreibt, welche Frucht hatten wir damals, als wir Sklaven der Sünde wart? Dinge, deren euch jetzt schämt, denn das Ende ist der Tod. Und das Dritte, ich habe das mit so einem Strich gekennzeichnet, der große, fette, schwarze Strich oben. Der Mensch ist von Gott getrennt. Das hat Gott sogar selber betont, Jesaja 59, nochmal als Erinnerung, wo Gott sagt, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu helfen, und sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Sünden haben eine Trennung aufgerichtet zwischen Gott und euch, dass er euch nicht hört. Unsere Sünden haben eine Trennwand aufgebaut. Das heißt, der Mensch, der nicht errettet ist, der verlorene Mensch, dringt mit seinen Gebeten nicht zu Gott durch. Er kann Gott nicht erreichen. Deswegen ist es ganz sinnvoll, wenn er einen Christen hat, der Fürbitte tut. Der dringt durch. Das Einzige, was durchdringt durch diese Mauer der Sünde, sind sozusagen Gebete der Buße, Gebete, wo man sich beugt vor Gott. Wie der schöne Vers 2. Chroniker 7, Vers 14, wenn mein Volk sich vor mir demütigt, dann werde ich vom Himmel her hören. Weil Sünde ist, Demut ist sozusagen das Gegenmittel gegen diese Sünde, gegen diesen Stolz und die Unabhängigkeit. Also das ist so bloß mal als Kennzeichen der verlorene Mensch. Darum ist es auch wichtig, dass wir dem verlorenen Menschen diese wunderbare Erlösung nahebringen, die Gott gewirkt hat. Und jetzt kommen wir nämlich gleich zum nächsten Bild. Da habe ich dann die neue Geburt gemalt. Genau. Okay. Also die neue Geburt. So schön nach Johannes 3, wo Jesus sagt, wer nicht aus Wasser und Geist geboren ist, der kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Und dann sagt, was aus dem Geist geboren ist Geist, und was aus dem Fleisch geboren ist Fleisch. Und wir werden, wenn wir Jesus annehmen, aus dem Heiligen Geist geboren. Was passiert? Der Heilige Geist kommt einerseits in unseren Geist hinein und erschafft einen neuen Geist. Wenn ihr euch erinnert, die Stelle aus Hesekiel, wo es heißt, Gott nimmt uns das fleischerne Herz weg und das steinerne Herz weg und gibt uns ein fleischernes Herz. Also der versteinerte, der tote Geist wird weggenommen und wir werden neu geboren aus Gott heraus. Unser Geist wird neu geschaffen. Und gleichzeitig zerbricht auch der Heilige Geist die Macht der Sünde. Und das kann ich gleich noch vorlesen. Das geht nämlich dann weiter, Römer 6. Da steht's, frei gemacht von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Jetzt aber von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligung und als das Ende ewiges Leben. Das habe ich auch so dargestellt. Also die Sünde ist, die Macht der Sünde ist zerbrochen. Was ist die Folge? Durch unseren Geist können wir wieder mit Gott in Kontakt treten. Wir können Gott wieder wahrnehmen. Wir können im Gebet durchdringen zu Gott. Die Verbindung steht wieder. Und unser Fleisch, das vorher, also Fleisch, praktisch Seele und Leib, die versucht haben, das Leben zu regeln, ist sozusagen in Schockzustand durch die Bekehrung erst einmal, könnte man sozusagen. Ja? Ja? Das heißt, wenn er Gott um konkrete Dinge bittet, das ist diese Stelle in Jesaja, dann hört Gott nicht. Er dringt nur durch, wenn er Gott um Vergebung bittet, und dieses Gebet dringt durch, das andere dringt in dem Sinn nicht durch. Gott gibt manchmal eine Gnade, dass er jemandem eine besondere Gebetserhörung schenkt, damit er ihn zu sich hinzieht. Das gibt es manchmal, aber im Normalfall dringt jemand, der Gott nicht kennt, mit seinen Gebeten nicht zu Gott durch. Er hat dann schon etwas in sich, aber das ist eben diese, das ist die Folge der Sünde. Also ich würde, das ist sowas, was Jesaja 59 sagt, unsere Sünden haben eine Trennung gemacht, dass Gott uns nicht hört. Das steht so wörtlich in dem Vers drinnen. Ja. Da kommen wir noch dazu, ja. Ich denke, das ist eine sehr gute Erklärung. Ja, danke. Gut. Unser Geist möchte das, was Gott will. Das habe ich so die neue Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, ist ein neues Geschöpf. Dort übersetzt eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und im Idealzustand, darfst das nächste Bild machen, kommt dann das, was wir das letzte Mal schon hatten. Galater 5, Vers 25, so ein ganz wichtiger Schlüsselvers in diesem ganzen Kapitel. Wir sind das letzte Mal das Vers für Vers durchgegangen, ist alles noch Wiederholung. Aber da ich die Verse das letzte Mal unterschlagen habe, die anderen Übersetzungen wollte ich sie euch nochmal bringen. Da steht, wenn wir durch den Geist lebendig sind, so wollen wir uns nach dem Geist ausrichten. Also wir leben dadurch, Zau, griechisch, das ist das göttliche Leben. Wir haben Leben dadurch bekommen, dass unser Geist neu geschaffen, neu geboren wurde. Und jetzt wollen wir uns mit unserer ganzen Person nach unserem Geist ausrichten. Ja? Oder wie es Roth übersetzt hat, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch mit dem Geist in eine Richtung marschieren. Also Seele und Leib, Verstand, Wille, Gefühle, alles sich ausrichtet an Gott. Gut, können wir das nächste Bild machen? Das ist nämlich das, was jetzt in Galater 5, Vers 17 steht. Da steht ja, der Geist ist gegen das Fleisch gerichtet und das Fleisch gegen das Geist und dadurch sind wir blockiert. Wir können nicht das tun, was wir wollen. Das ist das, was ich euch beschrieben habe als fleischlicher Christ, wo zu sagen, der Geist möchte das, was Gott will und unser Fleisch fängt wieder an, so zu leben wie vorher. Geh mal in die nächste Bild, da habe ich noch einen Vers genau. Unten den unteren Vers. Da haben wir das dann festgestellt, wenn wir fleischlich sind, leben wir wie gewöhnliche Menschen unseres Kulturkreises. Ich habe gesagt, es ist so schade, wenn wir anfangen zu leben wie gewöhnliche Menschen unseres Kulturkreises. Wenn wir also in unseren Nöten praktisch uns so verhalten wie die Welt, anstatt zu Gott zu gehen und aus seiner neuen Schöpfung zu leben. Die Gefahr ist nämlich dann, dass wir anfangen zu versuchen, das, was Gott will, aus der Kraft des Fleisches heraus. Wir hatten das nächste Bild machen, das haben wir auch das nächste Mal. Ich habe es so ein bisschen aufgeklamüsert. Wir versuchen oft, das zu tun, was Gott will, aus der Kraft unseres Willens, mit mehr Willensanstrengung, mit mehr Verstandeskraft, mit mehr emotionaler Kraft. Ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen Arbeitskollegen habe, der mich mobbt und ich bin so richtig wütend auf den, weil er mich immer fertig macht, wenn ich komme. Und ich weiß, Gott will, dass ich vergebe. Und irgendwie schaffe ich es nicht. Oder ich denke, ich kann nicht vergeben. Und dann wäre es so, dass, wo wir manchmal in die Gefahr fallen, dass wir dann das Fleisch mit dem Fleisch bekämpfen. Also wir versuchen dann sozusagen mehr Willensanstrengung reinzulegen. Oder wir versuchen mit dem Verstand, indem wir versuchen, uns zu erklären, ja, wieso macht er das, so Hilfsbrücken. Der hatte halt vielleicht auch einen schlechten Tag. Oder indem ich versuche, dann irgendwas Liebenswertes zu finden, indem anstatt im Geist zu wandeln. Und dann komme ich nämlich genau in das, was Paulus da geschrieben hat, was wir so geschaut haben, ich elender Mensch, nach meiner neuen Schöpfung, nach meinem inneren Menschen, möchte ich das tun, was Gott sagt, aber so sehr ich mich auch anstrenge, ich schaff's nicht. Gut, das nächste Bild, jetzt Die Lösung. Die Lösung. Die Lösung. Das ist der Punkt, auf den das ganze Wandel im Geist zusteuert. Das haben wir auch das letzte Mal gehabt. Vielleicht ist die Wiederholung zu lang. Wo wir gesagt haben, das gehört auch noch zu dem Teil dazu. Die Kapiteleinteilung kam erst später. Das ist das Interessante. Und ich habe es euch mal nach Rot zitiert, weil das sehr schön das Griechische so, also der versucht immer so ein bisschen das Griechische nachzuvollziehen, so was in den Worten so ein bisschen drinnen steckt. Lasst euch nicht länger täuschen, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was immer ein Mensch sät, das wird er ernten. Wer in sein Fleisch hineinsät, wird aus dem Bereich des Fleisches Verderben ernten. Wer aber in den Geist hineinsät, in seinen Geist, wird aus dem Bereich des Geistes ewiges Leben ernten. Das bedeutet letztendlich, darfst du das nächste Bild machen, ich habe noch weiter gemalt. Wenn ich anfange, meinen Geist zu nähern, dieses neue Leben, das in mir hat, dann wird mein Geist stärker. Und wie ihr an dem Pfeil seht, wenn der Geist stärker wird, irgendwann ist er so viel stärker, dass diese Pattsituation beseitigt ist. Und man kann es richtig so sagen, also praktisch, vorher war so, Fleisch und Geist sind ungefähr gleich stark und jetzt wird der Geist stärker und dadurch schaffe ich es dann plötzlich, die Dinge zu tun, die ich vorher schon tun wollte, ohne dass ich mich so besonders anstrenge, wenn ich in meinen Geist hineinsähe. Und der Geist prägt dann auch die Seele um. Und das ist genau der Punkt. Also ich fange nicht an, in erster Linie mein Fleisch zu bekämpfen, sondern ich fange an, dafür zu sorgen, dass mein Geist wächst. Der Kleine ist, er wird größer, er wächst. Und dadurch kommt dieses neue Leben von Gott in mir zum Durchbruch. Und dürfen wir gleich das nächste Jahr. Und wenn ich das weiter praktiziere, dann fängt es auch an, die Dinge, die ich tue, gestalten auch meine Seele um, sodass dann auch meine Seele sich ausrichtet und dann der ganze Mensch anfängt, das zu tun, was Gott will, ohne dass ich mich groß anstrengen muss. Gut, das war jetzt die Wiederholung. Jetzt kommen wir zum heutigen. Darfst du das nächste machen? Bitte? Gut. Der Wandel im Geist ganz praktisch. Also nochmal diese Stelle. Es geht darum, den Geist zu stärken. Ich habe das letzte Mal schon diese Tabelle aufgeführt. So, das sind die Punkte. Ganz praktisch. Wir nähern unseren Geist, indem wir ihn ernähren, ihn trainieren, ihm folgen, uns danach ausrichten. Das zweite ist, wir lassen unser Fleisch verhungern. Also hör auf, dein Fleisch zu füttern. Also nicht deine Seele oder dein Leib verhungern lassen, sondern dein Fleisch, dieses Eigenleben, das gegen Gott ist. Gut. Und jetzt darfst du das nächste machen, das war jetzt auch noch. Den ersten Punkt haben wir das letzte Mal schon gemacht, den werde ich jetzt nicht wiederholen. Die Bibel lesen, dadurch ernähren wir unseren Geist. Das ist so die Basis, das ist das Schwarzbrot sozusagen. Ja, du kannst mit dem Krafttraining anfangen und das Krafttraining funktioniert auch, wenn du fastest und nichts isst, aber nicht sehr lange. Nach einiger Zeit wirst du merken, so viel Krafttraining du machst, du wirst nicht stärker, wenn du nichts isst dazu. Also wir müssen unseren Geist auch nähern. Und das erste war Bibel lesen. Und wie, das haben wir das letzte Mal gehabt. Das zweite ist jetzt das Denken erneuern durch Gottes Wort. Das ist, du darfst aufs nächste gehen, das ist etwas, was uns wirklich verändern kann. Das ist nicht nur etwas, was unseren Geist nährt, sondern das ist auch etwas, was unsere Seele heilt. Also das ist eine umfassende und wunderbare Sache, die uns gewaltig verändern kann. Gut. Und ich lese mal aus Epheser 4, da steht, ihr habt den Christus nicht so kennengelernt, sofern ihr ihn wirklich gehört und in ihm gelehrt worden seid, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier haben wir ein Problem, dass viele Übersetzungen oder Übersetzer offensichtlich das zu radikal war und deswegen übersetzt haben, ihr müsst den alten Menschen ausziehen und ihr müsst den neuen Menschen anziehen. Aber es steht dort, ihr habt den alten Menschen abgelegt. Das ist die Tatsache. Du musst nicht den alten Adam ständig wieder ersäufen jeden Tag. Es gibt so unter Christen so manchmal die Vorstellung, dieser alte Mensch, dieser alte Adam, dieses sündige Ich, das muss ich jeden Tag ersäufen. Es ist so wie im schlechten Horrorfilm, ja, du schlägst ihn tot, du überfährst ihn, du schießt ihn nieder, aber der Typ lebt immer noch. Und er steht immer wieder auf, er kommt wieder. Ja. Du weißt, die haben ihn niedergeschossen und er kommt bei der nächsten Szene wieder. Und manche Christen haben so das Vorstellung, wie wenn der alte Adam genauso wäre, ja? Du kriegst dieses Ding nicht tot, sozusagen, auf gut Deutsch. Das ist nicht die Lehre der Bibel. Die Lehre der Bibel ist, der alte Mensch ist abgelegt. Und der neue Mensch ist angezogen. Dieser neue Mensch, der nach Gott geschaffen ist, in Gerechtigkeit und Heiligkeit, den haben wir angelegt. Und er kommt zur Geltung, wenn wir uns in unserem Denken erneuern. Dann bricht er so richtig durch in unserem Leben. Ich habe euch deswegen die Parallelstelle aus Kolosser, also der Epheserbrief und der Kolosserbrief hat ja Paulus relativ zeitgleich geschrieben und die behandeln auch weitgehend dasselbe Thema. Und interessanterweise, während es im Epheserbrief von vielen Übersetzungen abgeschwächt wird, haben es im Kolosserbrief alle korrekt übersetzt, fragt mich nicht warum. Da steht, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird durch Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Also wieder das, der alte Mensch, ja, für jeden, der von neuem geboren ist, bedeutet das, der alte Mensch ist ausgezogen. Und wir haben den neuen angezogen. Du darfst mal kurz aufs nächste gehen, das haben wir jetzt nicht das letzte Mal auch. Oh, geh noch eins weiter? Habe ich einen Platz? Gut, darfst du wieder zurückgehen, zwei, da muss ich das vorlesen. Das haben wir uns das letzte Mal nämlich angeschaut, nämlich in Galater 5, Vers 24. Da steht es auch, die aber, die dem Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden bereits gekreuzigt. Da steht nicht, die Christus Jesus angehören, kreuzigen täglich ihr Fleisch, sondern sie haben es bereits gekreuzigt. Weil ich bin bereits mit Christus gestorben. Ja, sagt Paulus Galater 2, ich bin mit Christus gestorben, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Also ich muss nicht den alten Menschen umbringen. Wenn ich das könnte, hätte Jesus nicht für mich sterben brauchen. Ich kann es nicht. Aber doch, dank sei Gott, Jesus starb für mich und hat mich zu einem neuen Menschen gemacht. Und in Römer 6, Vers 11, das habe ich das letzte Mal auch, ich zitiere das mal nach Janssen, so auch ihr rechnet euch selbst als solche, die für die Sünde tot sind. Andererseits als solche, die Gott leben, und zwar in Christus Jesus, unserem Herrn. Also du musst ganz fest damit rechnen, du sollst dein Denken darauf ausrichten, ich bin tot für die Sünde. Ja, und ich stelle mir das immer so bildlich vor, da liegt eine Leiche. Und ich versuche die Leiche dazu bewegen, was zu tun. Da kann ich mit dem besten Essen kommen, da kann ich, was weiß ich, 1 Million in Scheinen hinhalten, die Leiche wird sich nicht bewegen. Sie ist tot. Und genauso bin ich tot für die Sünde. Das ist die Realität, die Gott geschaffen hat. Und damit sollen wir rechnen, das sollen wir wissen. Das Problem ist, wir lassen uns oft belügen, dass wir nicht tot sind für die Sünde und dadurch kriegt der Teufel wieder Macht über uns. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht sündigen kann, wenn du das sagen willst. Da kommen wir noch drauf. Darf ich kurz noch den Gedanken zu Ende und dann? Genau. Also der neue Mensch, den bekommen wir geschenkt bei der Geburt. Und der alte Mensch ist tot. Und indem wir unser Denken erneuern, durch Erkenntnis und durch Erneuerung unseres Denkens, wird dieser neue Mensch, kommt er immer stärker in uns zum Vorschein. Jetzt darfst du. Die Bibelstelle ist mir jetzt nicht präsent. Jedenfalls nicht in dieser Ausformulierung. Da meint der Paulus vor allem seinen ersten Lebensumständen, in denen er so fast beständig bedroht wird. Gut. Ich könnte euch jetzt noch viele Stellen zitieren. Ich weiß nicht, so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Ich will euch noch eine vorlesen. Kolosser 1, Vers 9 bis 11. Da steht nämlich wieder genau dasselbe, dass wir durch Erkenntnis verändert werden. Da betet Paulus. Also in seinen Gebeten ist es ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass er darum betet, dass durch Erkenntnis, dass die Menschen Erkenntnis gewinnen, dadurch verwandelt werden. Also Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu erbitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, wozu? Um des Herrn würdig zu wandeln, fruchtbringend in jedem guten Werk, wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft. Das heißt, wenn Gott uns mit seiner Erkenntnis erfüllt, wenn wir immer mehr erkennen, was Gott für uns getan hat, dann werden wir fähig, so zu leben, wie Gott es möchte. Dann werden wir Frucht bringen, dann werden wir wachsen und wir bekommen noch mehr Erkenntnis und wachsen noch mehr und kriegen noch mehr Kraft. Also es ist ein wunderbarer Kreislauf. Jetzt darfst du das nächste, das war das dann, genau. Römer 12, Vers 2, das bringt einen weiteren sehr schönen Aspekt. Ich will mal nur das untere lesen, nach der Übersetzung von Roth. Lasst euch nicht vom Zeitgeist in die Form dieses Weltsystems pressen, sondern werdet von innen her umgewandelt durch die grundlegende Erneuerung des Verstandes, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, der gute, wohlgefällige und vollkommene. Also wir werden umgewandelt durch die Erneuerung unseres Verstandes. Das Interessante ist das Wort, was hier für umwandeln steht, griechisch metamorpho, also wo wir Metamorphose kennen. Das heißt, es ist eine Verwandlung der äußeren Form, wo das, was innen schon vorhanden ist, nach außen durchdringt. Das heißt, es ist, indem ich mein Denken erneuere, kommt nicht irgendwas Neues in mich hinein, sondern das, was bereits in mir liegt, dringt durch und verändert mich nach außen hin, von innen nach außen. Deswegen funktioniert diese ganze Erneuerung des Denkens nicht für jemanden, der noch nicht von neuem geboren ist. Ich weiß noch, das letzte Mal ging es um das Bibellesen, ich habe das mal erzählt, einem Ehepartner vom Patienten, den ich versorgt habe, dass mich das, also mit dem habe ich viel unterhalten mich, dass mich das so Ruhe und Frieden bringt, wenn ich die Bibel lese, regelmäßig. Dass mir das echt, dass ich da echt Frieden davon bekomme und Ruhe und entspannen kann dadurch. Und dann hat er das ausprobiert. Ich habe ihm sogar eine Bibel geliehen und dann hat er das wirklich, das glaube ich ihm auch, über ein, zwei Wochen ausprobiert. Er hat es nicht erlebt. Da fehlte das, dass er von neuem geboren ist, dass er ein Kind Gottes war. Also das ist die Voraussetzung. Und dann erleben wir das auch. Und das aufs nächste Bild gehen, das ist jetzt ein bisschen, das ist mir deswegen ganz kurz, aber es ist mir heute früh gekommen, wie ich über das griechische Wort nochmal nachgelesen habe. Das Wort Metamorphose kommt nämlich auch 2. Korinther 3, Vers 18 vor. Wir aber alle schauen mit entschleiertem Gesicht in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn und werden in dasselbe Bild umgestaltet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, gleich wie vom Herrn her dem Geist. Also, wir werden umgewandelt, indem unser Verstand erneuert wird. Wir werden umgewandelt, indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, was der Heilige Geist bewirkt. Und als ich an Spiegel las, musste ich dann gleich wieder noch das denken, was wir in der ersten Lektion schon hatten, Jakobus 1, Vers 22, oder besser gesagt Vers 21. Nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu heilen vermag. Seid Täter des Wortes, nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und hat zugleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Diese drei Verse bilden zusammen ein Bild. Und es ist etwas, was ich sehr stark in meinem Leben erlebt habe. Wenn ich über das Wort nachsinne, dann offenbart mir der Heilige Geist in dem Moment die Herrlichkeit Gottes. Ich nehme Gott wahr, ich erlebe das und das verändert mich. Also durch das Wort, man könnte das so sagen, indem ich mir vom Heiligen Geist das Wort offenbaren lasse, nehme ich die Herrlichkeit Gottes wahr, wird mein Denken verändert und Gott verändert mich. Wenn ich eben das auch tue, also nicht nur es lese und dann vergesse. Ich lese, ich soll alle Menschen lieben, dann kommt mein Nachbar um die Ecke und ich habe es vergessen. So funktioniert es nicht. Gut, das nächste Bild bitte. Wie mache ich das jetzt? Josua 1, Vers 8, habe ich im Hauskreis schon öfters zitiert. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, also die Bibel soll nicht von deinem Mund weichen, sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und wirst Erfolg haben. Und das Wort, was hier mit Nachsinnen übersetzt wird, das heißt im Hebräischen eigentlich murmeln, halblaut vor sich hinreden. Raunen hat es eine jüdische Übersetzung übersetzt. Das Wort im Inneren bewegen, so wie Maria es im Inneren hin und her bewegt. Also nicht stumm einfach lesen, sondern wirklich es über sein Leben aussprechen, sich damit beschäftigen, es verinnerlichen. Und das ist die Art und Weise, wie das Wort unser Denken verändern kann. Dasselbe findet sich im Psalm 1, wer es nachlesen möchte. Warum schafft das Wort Gottes uns zu verändern? Weil das Wort geistliche Nahrung ist. Jesus hat gesagt, die Worte, die ich zu euch rede, die sind Geist und sind Leben. Gottes Wort ist lebendig. Es ist eine geistliche Substanz, die unseren Geist ernährt und die uns verändert. Und es bewirkt in uns Glaube, ja? So kommt der Glaube aus dem Hören und das Hören durch Gottes Wort. Also wir wissen, das Wort Gottes, lass mal die nächste Seite, ob ich das habe. Nee, lass mal wieder zurück. Okay. Das Wort Gottes, wir wissen ja, das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Es ist eine Waffe, die uns Gott gegeben hat. Wenn ich ein Schwert habe, dann ist es wichtig zu wissen, wie benutze ich es. Benutze ich jetzt das Wort Gottes einhändig, benutze ich es zweihändig? Ich benutze es ganz anders. Und gehen wir mal zur Offenbarung. Wir springen heute ein bisschen hin und her. Da wird Jesus beschrieben. Und ich will jetzt gar nicht die Beschreibung groß zitieren, Offenbarung 1, nur Vers 16. Er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Wenn du das Wort Gottes als Schwert benutzen willst, musst du es sprechen. Das ist das, was da gesagt wird. Dasselbe nochmal in der Offenbarung 19, wo er sagt, aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Nationen schlage. Und dann darfst du aufs nächste gehen. Das ist nämlich genau das, was auch die gemacht haben, die überwunden haben in der Endzeit. Und sie überwanden in Kraft des Blutes des Lammes und Kraft des Wortes ihres Zeugnisses. Und liebten ihre Seele nicht bis zum Tod. Das heißt, indem ich das Wort Gottes ausspreche, entfaltet es seine Kraft in meinem Leben. In den Sprüchen 18 steht, von der Frucht eines Mannes wird sein Inneres satt. Und am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Und genauso Jesaja 54, Vers 17, das ist ein Vers, den ich sehr praktisch oft verwendet habe. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst oder sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Wenn der Teufel kommt mit seinen Lügen, musst du ihn schuldig sprechen und entlarven. Ja, wenn zu Hause Gefühle der Einsamkeit kommen, dann sage ich immer, das stimmt nicht. Ich bin mindestens zu viert. Ich, der Vater, Jesus, der Heilige Geist. Die Einsamkeit ist eine Lüge. Und dann spreche ich dieses Gefühl der Lüge schuldig und sage, das ist eine Lüge. Jesus hat versprochen, er ist bei mir alle Tage bis ans Ende der Welt. Oder wenn Gefühle der Verdammnis kommen, oder Gedanken der Verdammnis, dann sprichst du schuldig, indem du dich daran erinnerst, dass wir durch Jesus alle Sünden vergeben sind. Wir werden auf die Verse noch kommen. Oder wenn du dich nicht geliebt fühlst, ja, ganz, oder als Versager fühlst, das alles sind Lügen, weil Gott hat dich als eine neue Schöpfung geschaffen, als geliebtes Kind, als erfolgreich, er hat dich tauglich gemacht, sagt Paulus, er hat dich fähig gemacht. Und da musst du das schuldig sprechen. Und wenn wir zu Jakobus zurückkehren, was wir gerade gelesen haben, mit dem Täter des Wortes werden, das steht nämlich im Vers dahinter, wenn jemand meint, Vers 26 ist das, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. In deinem Herz, das ist das neue Wesen, das neue Geschöpf, das du bist. Und wenn du sprichst, ich bin verdammt, während dein Herz sagt, ich bin gerecht. Wenn du sprichst, ich bin nicht geliebt, während dein Herz sagt, Gott liebt dich. Dann betrügst du dein Herz. Und dann ist dein ganzer Gottesdienst vergeblich. Wie mache ich das jetzt praktisch? Jetzt wollen wir ganz praktisch werden, du darfst das nächste machen. Gut. Glücklicherweise hat der liebe Schreiber des Hebräerbriefes, von dem wir nicht genau wissen, wer es ist, aber der Heilige Geist stand dahinter, uns ein Beispiel gegeben, ganz praktisch. Nämlich er zitiert einen Vers aus dem Alten Testament und wendet ihn an. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das ist das Zitat aus dem Alten Testament. Gott hat seinem Volk versprochen, ich will dich nicht aufgeben, dich nicht verlassen. Und was sagt er dann? Sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Das heißt, ich nehme diese Verheißung, die Gott hat, und spreche sie über meinem Leben aus. Ja? Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Das ist eine ganz praktische Art und Weise, wie ich über das Wort nachsinne und wie ich mein Denken durch das Wort erneuern kann. Und dann habe ich so ein bisschen, ich habe es jetzt einfach mal aufgeschrieben, wie es ich oft mache. Ihr könnt das auch euch eine andere Methode entwickeln. Aber das ist jetzt die Methode, die ich verwende. Gut, das ist jetzt der zweite Punkt, was da unten steht. Also der erste Punkt ist natürlich, ich schaue erstmal in der Heiligen Schrift, was sie über mich sagt. Was Gott mir geschenkt hat, ich muss erstmal rausfinden, was sie überhaupt sagt. Was zu meiner neuen Schöpfung gehört. Das steht im 1. Korinther 2, da steht Vers 12 so schön, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt ist. Das Problem ist oft, wir haben noch gar nicht begriffen, was Gott uns alles geschenkt hat. Aber wir lesen in der Bibel, wir forschen nach, was hat uns Gott geschenkt. Und ein schöner Anfang, worüber du nachsinnen kannst, ja, was so als wenn dein Geist noch jung ist, was ist die erste Lektion? Im 1. Johannes 2 steht da so schön diese geistlichen Wachstumsschritte, Kinder, Jugend, junge Männer, Väter. Da steht einerseits, ich habe euch Kinder geschrieben, dass ihr geliebt seid. Und das zweite, dass eure Sünden, damit ihr wisst, dass eure Sünden vergeben sind. Das sind so die zwei ersten Lektionen sozusagen, was ich machen kann. Dass ich mir mehrere Bibelstellen suche und nachforsche und dann wirklich das bewege in meinem Herzen und nachsinne, bis das so richtig Realität wird, dass Gott mich liebt und dass Gott mir die Sünden vergeben hat. Und das Zweite, was man machen kann, was sehr gut ist als Fortsetzung, nimm deine Bibel und schau in den Briefen, such dir alle Stellen raus, wo steht, in ihm sind wir, in Christus sind wir, durch ihn sind wir. Das sind alles Dinge, die dir geschenkt wurden, als du ein neuer Mensch wurdest. Alles gehört dir. Du kannst dir alles wunderbar nachsinnen. Und dann sammelst du ein Thema, wo du weißt, das ist jetzt für mich dran. Und dann kommt jetzt das, was hier steht, was ich dann mache. Also ich habe mir so die Bibelstellen ein bisschen aufgehört. Und dann, das Erste ist, du kannst den Heiligen Geist einladen und sagst, mach mir jetzt das Wort real, wenn ich drüber nachsinne. Und dann lese ich die Stelle laut. Langsam, ganz bewusst. Ein, zweimal. Wir sollen das Wort auch murmeln, wir sollen es auch aussprechen. Und meistens lese ich dann nochmal die Bibelstelle in der Ich-Form. Das steht auch so schön, oben könnte man so sagen, zweimal, ich will dich nicht aufgeben, dich nicht verlassen. Und dann in der Ich-Form, der Herr gibt mich nicht auf, er verlässt mich nicht. Und dann bekenne ich die Wahrheit dieser Schriftstelle. Das ist das, was da oben macht. Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Und spreche das über mein Leben aus, ganz laut, ganz fest. Manchmal mehrmals, bis ich es mir selber glaube. Und dann, ganz wichtig für mich, ich danke Gott, dass das wahr ist, was da steht. Manchmal sage ich auch, danke Gott, dass das wahr ist, selbst wenn ich mich jetzt ganz anders fühle, aber es ist wahr, weil du es versprochen hast. Und zum Schluss lese ich die Bibelstelle nochmal laut. Und ich habe euch, du darfst mal das zweite PDF aufmachen. Ich habe mir gedacht, damit das auch praktisch wird. Wo bin ich denn hier? Genau. Du darfst mal das untere, bloß das ab Gottes Liebe, das untere Teil. Das könnt ihr auch haben. Also wer es möchte, kann es auch haben. Ich habe es ausgedruckt. Aber das ist so ein... Das sind so Verse, die ich genommen habe, dass Gott mich liebt. Ja, Jesaja 43, wo Gott sagt, ich habe dich erlöst, du bist mein. Und dann Vers 4, ganz schön, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Und dann eben gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und er gab sogar seinen eigenen Sohn für mich. Lass mal am Anfang der nächsten Seite erstmal kurz das Bekenntnis sehen. Genau. Und das ist denn so ein Beispiel, was ich dann bekenne. Ich fürchte mich nicht, weil Gott mich erlöst hat. Er hat mich bei seinem Namen gerufen, ich gehöre ihm. Was auch um mich herum passiert, ich gehe nicht unter und nehme keinen Schaden. In Gottes Augen bin ich sehr wertvoll und kostbar. Mein himmlischer Vater hat mich so unendlich lieb, dass er seinen eigenen einzigen Sohn für mich geopfert hat, damit ich nicht den zweiten Tod zu sterben brauche. Kannst du das sagen und dir glauben, wenn du sagst, ich bin wertvoll in Gottes Augen, ich bin kostbar in Gottes Augen? Ich spüre das, ich erlebe das. Das ist so die Art und Weise, wie ich das mache. Und vielleicht den nächsten Vers, den ihr ganz unten noch seht, das ist mein absoluter Lieblingsvers, wenn es um die Liebe Gottes geht. Das ist ein Gebet von Jesus, sein hohepriesterliches Gebet, wo Jesus betet zum Vater, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du, also dass der Vater, mich, Jesus, gesandt hast und sie, die Jünger, geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das bewegt mein Herz, das habe ich schon oft dir erzählt, ich erzähle es aber gern wieder. Ich stelle mir dann einfach vor, wie sehr hat der Vater Jesus lieb. Und versuche mir das auszumalen. Das schaffe ich zwar nie, aber ich versuche es mir vorzustellen. Wie sehr hat der Vater Jesus lieb? Und da mache ich die Wende, mich liebt er genauso. Genauso stark wie Jesus. Da gibt es keinen Unterschied, keine Abschwächung. Und da jubelt dann mein Herz, wenn ich das so richtig begreife, wenn ich darüber nachsinne, wenn ich darüber nachdenke. Also ich habe einfach mal so ein bisschen was gesammelt. Ich habe sowas Ähnliches bei uns im Hauskreis verteilt. Und habe das einfach ein wenig umgewandelt, wo es einfach um die zwei grundlegenden Dinge geht. Geliebt, gerecht und ein neues Geschöpf. Und wer möchte, kann das gerne mit nach Hause nehmen. Ich habe ein paar Exemplare da. Weil das ist ganz zentral. Und wenn ich das erlebe, wenn ich da mein Denken verneue, dann kommt dieses neue Leben in mir zum Durchbruch. Und ich finde es so schade, wenn Christen seit 20 Jahren Christen sind und das nicht erleben, die Liebe Gottes. Und das Zweite, das Vergeben, ja, wenn sie nicht sagen können, ich bin gerecht. Ich schockiere immer die Christen, wenn sie mich fragen, wie war das, wo der eine da war, wenn ich sage, ich bin gerecht, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Es schockiert die Christen, dabei sagt es ja Gott selber. Ja, in 2. Korinther 5, Vers 21 steht es, dass der Vater Jesus zur Sünde gemacht hat, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das war der Tausch am Kreuz. Jesus nahm meine Sünde auf sich, hat mir seine Gerechtigkeit geschenkt. Aber schockiert nach wie vor Christen. Dabei ist das der Punkt. Wenn ich das weiß, ich bin gerecht vor Gott, Gott hat mir vergeben, dann kann ich ohne Scheu zu Gott kommen. Dann brauche ich mich nicht mehr minderwertig zu fühlen. Dann kann ich zum Thron der Gnade gehen und empfange seine Hilfe. Dann kann ich in Thronsaal Gottes gehen, nicht indem ich mich durch den Hintergang einschleiche und hoffe, es sieht mich keiner, sondern ich kann durch den Haupteingang reingehen, in dem Wissen, Gott liebt mich. Ich bin gerecht vor Gott. Es gibt jetzt nichts Verdammnisses, nichts, was mich trennt. Und ich habe dann auch den Vers weiter unten gebracht, was ist, wenn ich als Christ sündige? Ich sündige auch ab und zu als Christ. 1. Johannes 1, Vers 9 steht das, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. In dem Moment, wo ich die Sünde bekenne, vergibt mir Gott. Und das verstehen wir auch oft nicht. Also ich bemerke bei mir manchmal die Tendenz, ich sehe das auch bei anderen, wir versuchen uns oft für unsere Sünde selbst zu bestrafen. Ja, ich habe gesündigt und dann versuche ich mich selbst zu bestrafen, indem ich mich jetzt, sagen wir mal, 3 Tage lang schlecht fühle in Gottes Gegenwart. Sozusagen diese Selbstbestrafungstendenz, ja, um sozusagen abzubüßen. Oder ich versuche bestimmte Psalmenworte oder Gebete x-mal zu beten, bis ich mich besser fühle. So als wenn ich was ableisten müsste. Dabei hat Jesus alles bezahlt. Und einmal bitte ich ihn um Vergebung und dann ist mir vergeben. Und dann ist die Gerechtigkeit wiederhergestellt. Und dann brauche ich keine Angst mehr zu haben, hineinzugehen. Und das ist das Wunderbare. Und da müssen wir dran arbeiten, dass das wirklich in unser Leben durchdringt. Dass wir das wissen, dass wir das erleben, dass das unser Leben prägt. Weil dann kommt dieses neue Leben in uns zum Vorschein. Was wolltest du noch sagen? Gottes zu uns?
Die dann praktisch gesagt habe, wie es die Schrift auch mal an der Belastung sind, und dann auch Gnade nicht mehr geben. Und ich glaube, dass wir nicht wissen, dass wenn wir das Kinder zu Gott kommen,
ja,
dass er vor Gott gerechtfertigt ist, aber nicht gerecht. Was für
ja.
Den Unterschied zwischen gerechtfertigt und gerecht.
Also das habe ich das letzte Mal, haben wir's, da warst du glaube ich nicht da, da haben wir das gemacht mit den Werken des Fleisches. Also wir sollen uns nicht selbst betrügen, dass wir sagen, sozusagen, wir können jetzt sündigen, weil wir ja gerecht sind. Lass mich mal noch ganz kurz, jetzt habe ich beinahe den letzten Punkt vergessen, wo ich das auch hatte.
Ich wollte sagen, das Wort, wir sind vor Gott gerecht, ist ein bisschen schwierig. Ich sage für mich immer, Gott sagt zu mir, so bist du mir recht. So bist du mir recht, wenn du das annimmst, was ich dir gebe. Ich sage für mich, dann bist du mir recht.
Also für mich ist das sinnbildlich sehr einfach, dass ich mir das vorstelle. Die Gerechtigkeit, die Jesus hatte, hat er mir geschenkt. Und die Sünde, die ich hatte, hat er am Kreuz auf sich genommen. Das Letzte, was ich jetzt, die Frage ist, wie lange muss ich das jetzt machen? Also wie lange muss ich täglich über diese Verse nachsinnen, damit ich verändert werde? Ganz kurz noch zum Schluss. Wenn wir die Welt fragen, in der Welt, in der Psychologie, kannst du dein innerstes Denken sowieso nur verändern, wenn du jünger als 30 bist. Wenn du älter als 30 bist, Pech gehabt. Also das sagen viele viele psychologische Schulen. Glücklicherweise gehören wir nicht zur Welt. Und glücklicherweise wissen die Psychologen auch nicht alles. Man sagt in der Welt so, man sagt so aus Erfahrung, so 6 Wochen brauchst du, um eine neue Gewohnheit zu entwickeln. Das Interessante ist, in der Bibel lesen wir immer wieder von 40 Tagen, wenn die Menschen irgendwas Neues, einen neuen Aufbruch hatten. Jesus, als er zum Dienst ging, hat 40 Tage gefastet. Immer wieder diese Einheit von 40 Tagen und das sind auch ungefähr 6 Wochen. Also ich würde empfehlen, 6 Wochen, ich glaube, das ist ungefähr bis Weihnachten. Also wenn du jetzt merkst, es spricht dich was an, was aus dem Zettel ist, nimm dir einfach Zeit bis Weihnachten und lest die entsprechenden Verse. Es dauert 5-7 Minuten. Du kannst dir das auch als PDF aufs Smartphone ziehen, dann kannst du es in deiner Mittagspause auf der Toilette irgendwo auf der Arbeitsstelle lesen. Oder abends vorm Schlafen gehen. Und dann kann es wirklich durchdringen. Die Gefahr ist oft, wir lesen das 1-2 Mal und dann vergessen wir es wieder. Und es ist dann wieder wie der Mann, der in den Spiegel schaut und vergisst, wie er war. Aber wenn wir durchdringen, wenn wir drinnen bleiben, wie es so schön heißt dann später, dann kann es uns auch verändern. Gut, das war's dann für heute. Das nächste Mal kommt das ganz spannende Thema, wie trainiere ich meinen Geist, wie nehme ich ihn wahr? Das wird spannend. Zum Schluss noch wieder eine Einladung. Also wer noch nicht von Neuem geboren ist, kann gerne kommen, wir beten. Oder wer die Taufe im Heiligen Geist möchte, kann auch gerne kommen und wir beten dafür. Aber ganz wichtig, es gibt die Möglichkeit, wenn du merkst, ich bin irgendwie da noch nicht so weit und es fällt mir so schwer, bestimmte Dinge anzunehmen. Der Heilige Geist schenkt uns oft so einen Anfangsbonus, wenn wir beten. Sozusagen ein Anfangsbonus des Erlebens, dass ich gerecht bin, des Erlebens, dass ich geliebt bin. Also wenn du sagst, du hast da irgendwo ein Problem und du kommst da gar nicht durch, dann kannst du gerne nach vorne kommen, der Stefan betet, ich bete, ihr betet vielleicht auch, stellt euch zur Verfügung. Also gibt die Möglichkeit, auch so einen Anfangsbonus sich abzuholen. Gut, das war's dann.